Erfolg,
Wohlbefinden,
Strategie,
Lebenskraft,
Change Management,
Leidenschaft.
Endlich kommt zusammen, was zusammengehört. Erfolg und Gesundheit. Im Podcast Wild und Anders mit zwei, die das Beste der beiden Seiten verbinden können.
Wenn wir die Menschen optimieren lassen und sich selber erkennen lassen, bleiben sie auch gesund. Also von daher können wir vorsorgen, bevor wir irgendwelche Pillen geben gegen Bluthochdruck.
Dr. Harsha Gramminger, Ärztin, spezialisiert auf Ayurveda, Autorin, Speakerin, Expertin für Vital Leadership.
Dann sprudelt's wieder.
Und Franziska Schnebeli, Expertin für Strategie und Kommunikation.
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Sie führt Teams durch Veränderungsprozesse, ist Unternehmensberaterin, Dozentin, Autorin.
Man sagt mir übrigens nach, ich spreche immer den Elefanten im Raum an. Damit sollte man klarkommen.
Zusammen sind Franziska und Harsha wild und anders. Für deine persönliche Reise durch die Unternehmenskultur.
Da sind wir wieder mit Wild und Anders, denn Veränderung braucht Leidenschaft. Hallo, liebe Harsha.
Hallo, Franziska.
Wir haben ja einen wunderschönen Titel heute und es ist mir eine Fragestellung und die heißt: Leben wir in einem Wandel? Ich finde diese Fragestellung sehr spannend, weil wir können eigentlich reinpacken, was wir wollen. Das Einzige, was ist, es ist auch ein bisschen schwierig, da ein roter Faden reinzubringen, aber ich vertraue da auf unsere Intuition, dass wir das gut hinkriegen.
Also ich höre immer wieder, wir sind in einem ganz großen Wandel, ob das jetzt spirituell, astrologisch ist und alles befindet sich im Wandel. Aber auf der anderen Seite finde ich, Franziska, ich glaube, die Menschen waren schon immer im Wandel. Haben wir nicht schon immer im Wandel gelebt?
Ja, und es gibt ja auch das Sprichwort, stetig ist nur der Wandel.
Genau, also völlig recht. Sag mal, ja, also ich weiß, sag mal, in der Arbeitswelt ist es ja so, dass man denkt, naja, ich will jetzt mehr Sinn im Leben, wir wollen New Work, wir wollen selbstbestimmt sein. Das war ja während der Industrialisierung nicht so. Da mussten ja ganz viele Stunden gekloppt werden, damit man überhaupt was zu essen hatte. Das war ja auch schon mal ein Wandel. Also das ist ein Wandel. Dann können wir zurückgehen in der Geschichte, sagen wir im Mittelalter oder so. Da haben doch die Menschen geglaubt. Die hatten ihre starken Religionen. Und was die Religion sagte, die Kirche sagte, war richtig. Die hatte ja richtig die Macht über die Bevölkerung. Das war ja mal eine Zeit. Und dann, glaube ich, war so eine wissenschaftliche Phase, wo man plötzlich alles hinterfragt hat. Ist die Erde eine Scheibe? Nein, sie ist eine Kugel. Und dann, die wurden ja auch von der Kirche fertig gemacht, sozusagen, die solche Behauptungen geäußert haben. Und dann hat die Wissenschaft richtig viel Macht gehabt. Man wollte ja alles erklären, wie die Welt funktioniert. Und da gab es mehr Planeten und alles Mögliche. Hat man entdeckt, auch dass die Erde eine Anziehung hat, dann gab es die jüdischen Gesetze, also es gab ganz viel, was entdeckt wurde. Und das hat sich ja sehr lange gehalten, auch in der Medizin, die hat sich gewandelt und man hat viele Krankheiten bekämpft und alles wissenschaftlich belegt. Und jetzt habe ich irgendwie gelesen, dass Studien von demjenigen, der die Studie Macht auch beeinflusst sehen. Also dann würde das ja heißen, dass die Wissenschaft nicht objektiv ist, sondern subjektiv. Ja, damit bewege ich mich ja jetzt von der Wissenschaftsgläubigkeit weg, oder Franziska? Was soll man denn davon halten? Ist die Wissenschaft objektiv oder ist sie subjektiv? Was meinst du?
Also ich glaube beides. Kann dir vielleicht ein paar Beispiele dazu sagen. Also wegen subjektiv, ich glaube tatsächlich, dass wenn jemand das Resultat natürlich mit seiner Energie beeinflussen will, dass es einen Einfluss hat. Ich weiß nicht, ob du den Test kennst von Hans-Peter Dürr, das war ein Physiker. Mhm. Und zwar hat er getestet mit grünem Licht und rotem Licht. Und wenn man das einfach so laufen lässt, dann hält sich das in etwa die Waage. Das heißt, etwa 50 Mal blinkt, etwa 50% blinkt grün, etwa 50% blinkt rot. Und dann hat er entschieden, dass er jetzt Menschen davor setzt, die zum Beispiel glauben, dass wenn sie daran glauben, dass rot mehr blinkt, dass es einen Einfluss hat, und genau das wurde bestätigt. Und das Umgekehrte auch, wenn man nicht daran glaubt, dass es dann sich nicht bewegt. Und das finde ich schon noch einen ganz speziell schönen Test, und der würde ja das bestätigen, was du gesagt hast, dass Subjektivität einen Einfluss hat.
Naja, wir gucken ja auch, wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben? Also die Bevölkerung wird ja wacher inzwischen und sagt, naja, also einmal, weißt du, kannst du eine Tasse Kaffee trinken, das ist schädlich für deine Gesundheit und dein Herz, und dann heißt es unbedingt 2 Tassen Kaffee am Tag trinken, damit dein Kreislauf stärker wird. So ist es mit dem Wein, so ist es mit der Butter. Die Butter wurde verteufelt, da geht der Cholesterinwert in die Höhe. Da gab es Studien, dass man nur noch Margarine essen soll. Und plötzlich gab es eine andere Studie. Ja, nur die Butter zu essen ist viel gesünder als die Margarine und so weiter. Und dann fängt doch jeder an zu gucken, na, wer hat denn jetzt die Studie in Auftrag gegeben? Was will man da für ein Ergebnis haben? Also können wir der Wissenschaft überhaupt noch glauben? Ich finde, wir müssen so einiges anzweifeln, Franziska.
Also ein Gesetz ist ja auch follow the money. Also Schau, wer die Studie in Auftrag gegeben hat. Und wenn das Resultat schon vorher bekannt ist, dann ist es sicher nicht eine Studie, die sehr glaubhaft ist oder der wir einfach so blind vertrauen sollten. Und mir fällt noch auf, wenn ich unterrichte, habe ich auch einen Teil Marktforschung drin. Mhm. Und da wird ja gesagt, dass die Stichprobe muss repräsentativ sein. Das heißt, ein gutes Abbild der Grundgesamtheit. Und wenn diese Stichprobe zu klein ist zum Beispiel oder eben kein gutes Abbild der Grundgesamtheit, dann macht das wenig Sinn. Ein Beispiel, ein medizinisches Beispiel. Wenn du irgendein Medikament testest und du testest das an 10 Menschen, die im Alter von 70 und 80 sind, dann ist das keine repräsentative Studie sein. Mhm. Weil wenn schon, müsste erstens die Stichprobe größer sein und zweitens alle Altersgruppen und drittens müssten wir auch wissen, wie der Gesundheitszustand dieser Menschen ist.
Ja, ja, das ist ganz schwierig. Und deshalb gibt es ja eine Ethikkommission auch an den Unikliniken, die dann diese Studien bewilligen. Die müssen an alles muss berücksichtigt werden. Und trotzdem ist es so, dass es schon beeinflusst, was wir denken, wo wir hinwollen. Also ich meine, du musst dir mal vorstellen, neues Medikament, das kostet mindestens 10 Millionen. Dauert 10 Jahre, bis es auf dem Markt ist. Mindestens. Und stell dir vor, da kommt am Schluss raus, es ist gar nicht so gut, wie wir dachten. Verstehst du, es bringt den Erfolg gar nicht. Aber wenn du 10 Millionen ausgegeben hast oder 20 Millionen Euro und es verspricht nicht das, was es versprechen sollte, was machst du damit? Ich habe gehört, dass solche Medikamente, wenn sie nicht unbedingt sehr schädlich sind, dann trotzdem auf den Markt kommen. Aber du hast ja auch zum Beispiel Contergan gehabt, wo dann die schwangeren Frauen etwas zum Entspannen gekriegt haben und dann ohne Arme geboren sind oder wo ein Teil gefehlt hat oder die Arme zu kurz waren. Und das hat man ja, wann war das noch? War das 1963 oder so? Nee, 1961 wurde das verboten, weil man dann einen Zusammenhang gesehen hatte. Den hat man vorher in den Studien nicht gesehen. Und dann wurde sogar, oh nee, jetzt werde ich ja ganz bösartig hier, aber dann hat man sogar dieses Mittel noch weiterverkauft in einem nordeuropäischen Land und wurde es erst 1963 verboten. Aber was ich sagen wollte, wir können gar nicht genau genug sein mit unseren Studien, gerade mit den medizinischen Studien, weil wir diese Medikamente ja den Menschen weitergeben. Aber wann ist ein Medikament so weit auf den Markt zu kommen und wann ist es nicht? Das ist gar nicht so leicht festzustellen. Du musst ja so viele Jahre daran forschen und auch ausprobieren. Du musst ja auch Studien machen mit Menschen. Wie haben die das vertragen? Was hat sich verändert? Also, boah, das ist gar nicht so leicht. Wenn Geld, weil du sagst, der Auftraggeber ist wichtig. In dem Zusammenhang fiel mir das ein mit der Pharmaindustrie. Das sind ja dann die Auftraggeber für die Studien.
Erfassen.
Ja, und ein weiteres Gesetz der Marktforschung ist, man sollte nicht mit grünen Bananen auf den Markt gehen. Das ja. heißt, wenn du das übersetzt, nicht zu früh das wirklich eins zu eins im Feld testen, denn dann kann eben viel Sachen passieren, weil das, was du jetzt vorher erzählt hast, das ist, duftet für mich ein bisschen nach zu schnell die Bananen auf den Markt gebracht. Ja. Das ist natürlich jetzt ganz einfache Sprache, aber als Bild finde ich das schon noch gut. Das siehst du auch bei der Autobranche. Plötzlich müssen sie Rückrufe machen. Das ist das Gleiche. Ja. Nur sind da jetzt nicht Menschen geschädigt worden, wobei, wenn es um die Bremsen geht, dann wurden auch Menschen beschädigt.
Ja.
Also das heißt, man hat einfach mal auf den Markt gebracht, hat geschaut, wie sich das verhält und hat dann, okay, es stimmt nicht, also nehmen wir wieder zurück. Und das ist dann auch sehr viel Geld, das verloren geht, ist auch übrigens marketingmäßig ein riesiger Aufwand und drittens schwierig, die Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Und das kann man eins zu eins in der Medizin adaptieren, in die Medizin adaptieren.
Ja, ja, man kann ja vieles auch machen ohne den Menschen, dass man so einiges feststellen kann. Aber letztendlich muss an Menschen auch getestet werden, das ist nun mal so. Und da kann ich auf Themen kommen, jetzt, das mache ich besser nicht. Also ich würde mal sagen, in der heutigen Zeit sind wir ein bisschen weg von der Wissenschaftsgläubigkeit. Wir hinterfragen mehr. Auf jeden Fall höre ich das auch im Freundeskreis, dass mehr hinterfragt wird. Ist das wahr? Ist es nicht wahr? Wie du schon gesagt hast, wer ist der Auftraggeber und so weiter? Ja, das ist mehr. Und was ich feststelle, ist ja, dass Menschen mehr dahin gehen, wer bin ich? Es geht ja jetzt wieder von dem Glauben, wie die eine Macht hat, die Religion hat eine Riesenmacht, die Kirchen sind heute leer, die Wissenschaftler hat eine Riesenmacht, hat sie immer noch, aber nicht mehr so viel, geht es jetzt wieder hin zu dem, wer bin ich, also in eine andere Region, würde ich sagen, wo man sieht, die Menschen machen mehr Yoga, die meditieren mehr, warum meditieren die mehr, wozu? Ist diese Mode aufgekommen mit dem Yoga, mit der Meditation? Ich brauche Stille, ich muss mich erfahren, wer bin ich? Das ist jetzt weg von der Gläubigkeit hin zu der Erfahrung, wer bin ich? Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir diesen Weg heute beschreien. Also das gehört jetzt auch zu dem Weg des Wandels, was sich alles wandelt. Nicht nur New Work und selbstbestimmtes Arbeiten und so weiter, sondern auch die Frage, wer bin ich? Oder stellst du das nicht fest? Stell das nur ich fest?
Doch, man könnte jetzt da was Lustiges daraus kreieren. Zum Beispiel könnte man schauen, ob jetzt die Wissenschaft bessere Resultate bringt oder wenn wir einfach nur pendeln, was denn die besseren Resultate sind als Kontrast. Das würde mich noch interessieren, das wäre noch lustig, weil es gibt ja auch einen Test, wo man Menschen und Affen bei der Börse verglichen hat und dann hat man ja festgestellt, dass es keine Rolle spielt, ob ein Mensch oder ein Affe dort ist, das sind die gleichen Resultate.
Das ist ja verrückt. Das
ist ja. Total verrückt. Also weißt du, ja. Das sind ja, so, ja. Das ist halt lustige Experimente, teilweise natürlich auch extrem, das ist klar, aber ja, warum nicht? Und kürzlich habe ich auch eine Ärztin getroffen und sie, wenn sie etwas nicht weiß, dann nimmt sie tatsächlich auch noch das Pendel hervor. Einfach als zusätzliche Unterstützung. Ja. Nicht, dass sie nur darauf basiert, natürlich nicht. Aber sie nimmt das mit, bezieht sie mit ein. Und das finde ich noch ganz gut. Und die eigene Intuition, dem gibt sie auch sehr viel Platz. Und das ist ja auch etwas Schönes. Dann sind wir wieder da, was du gesagt hast, dass der Mensch mehr in die innere Werte geht und in sich reingeht und fragt, stimmt das oder stimmt das nicht?
Genau. Ich denke auch, wenn wir es zulassen würden, unsere Intuition mehr zu leben und unsere Hellsichtigkeit hat ja jeder in einem gewissen Maße. Du weißt genau, das Telefon klingelt oder wer es ist. In dem Moment ist unsere Intuition ja offen. Wir sind ja verbunden miteinander, auch mit anderen Menschen. Also wenn wir das mehr leben würden, dann bräuchten wir nicht so viel zu glauben.
Ja, und noch was Verrücktes. Wenn das mit der Gedankenübertragung funktionieren würde, dann brauchen wir gar keine Telekommunikation mehr.
Das wäre cool, ne? Also das traue ich mich noch nicht so, ne? Also irgendwie habe ich da, glaube ich, noch Sperren in meinem Verstand, aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
Aber ich auch nicht, weil sonst könnten wir ja unsere Podcasts denken und es hätte das gleiche Resultat und das geht im Moment noch nicht. Aber die Idee ist ja schon mal da und für eine interessante Zukunft braucht es ja auch innovative Ansätze oder manchmal ein bisschen übertriebene Ansätze.
Ja, das wäre ja gar nicht so schlecht, wenn wir gemeinsam einen Workshop durchführen würden. Der eine in dem Raum, der andere in diesem Raum. Und wir dann gar nicht drüber sprechen würden. Wir hätten unser Thema. Ich glaube schon, dass wir miteinander verbunden wären mit dem, was wir nach außen geben. Vielleicht nicht.
Ja, und das war dann spannend, die Teilnehmer zu befragen.
Ja, genau.
Das gäbe dann eine coole Studie.
Genau, und dann insgesamt gesehen, okay, wurden diese Punkte hier besprochen, wurden diese Punkte da besprochen, sicherlich in unterschiedlichem Wortlaut, aber es könnte spannend sein.
Ja, und da könnte man jetzt auch, die Fragestellung ist ja auch immer etwas Wichtiges, gell? Ja. Arbeiten wir nur mit offenen Fragen oder nur mit geschlossenen Fragen? Arbeiten wir mit Suggestivfragen oder wie wird da gearbeitet? Das ist auch ganz wichtig bei Studien zu wissen, denn mit der Art und Weise, wie wir Fragen stellen, können wir ja auch beeinflussen, weil du hast ja mal gesagt, wegen subjektiv und objektiv. Mhm. Das hat ja auch einen Anteil an Subjektivität und an Objektivität, je nachdem, wie wir dieses Instrument einsetzen.
Wir können ja auch manipulativ fragen.
Du bist doch auch der Meinung, genau, dass der nächste Podcast, den wir machen, so und so lautet.
Ja, genau, genau. Also ja, mit Fragen, da hat man, kann man auch Macht ausüben, ne? Und man kann beeinflussen, den anderen beeinflussen. Na klar, ob sie offen sind oder geschlossen, richtig.
Oder weißt du, das kannst du bestimmt bestätigen, bei der Medizin ist es ja auch noch wichtig, ob wir Menschen fragen, die gesund sind oder die krank sind, weil kranke Menschen sind doch emotional viel mehr, viel sensibler und werden andere Aussagen machen als gesunde Menschen. Ich meine, wenn ich schlecht, wenn ich nicht gesund bin und du offerierst mir ein Medikament, sage ich doch viel schneller ja, als wenn ich das in einem guten Zustand mir überlegen kann. Das ist menschlich, aber ich meine nur zum Thema Objektivität und Subjektivität.
Richtig. Aber wenn ich jetzt auf einen Patienten treffe, der krank ist und der aber mit sich verbunden ist, weil er auch nach innen geht oder Yoga macht oder so, ne? Ich glaube, dass er näher, dadurch, dass er näher bei sich ist, auch eine bessere Antwort finden kann, was für seinen Körper und Verstand auch gut ist. Wenn jemand gar nicht mehr da ist und nur noch in der Angst hängt, weil, wenn ich das jetzt nicht mache und wenn die jetzt keine Heilung finden, was mache ich dann? Dann sterbe ich, wir sterben ja alle. Aber die aus Angst heraus zu entscheiden, ist immer ein schlechter Moment. Also im Grunde genommen müssten wir jeden beruhigen können, auch in der Krankheit. Aber wenn du Schmerzen hast, bist du ja nicht mehr ruhig. Aber da helfen ja unsere Schmerzmittel. Gott sei Dank haben wir die. Weil ohne Schmerzen lässt sich besser entscheiden. Und dann von innen heraus, seiner eigenen Intuition folgend. Das machen wenige Patienten, aber manche schaffen das. Also mir sind schon einige begegnet, die wirklich für sich entschieden haben, wie sie behandelt werden sollen, wollen. Ob jetzt naturheilmedizinisch oder kombiniert oder nur schulmedizinisch. Und dann kann ich nur sagen, ich kann den Patienten nur unterstützen bei dem, was er für richtig hält. Weil es ist sein Körper und sein Verstand und sein Leben letztendlich. Und da bin ich sehr für, dass jeder seine Entscheidung findet und nicht so manipuliert wird, um eine Entscheidung zu treffen, die ich mag. Das finde ich gar nicht gut. Sondern ich möchte, dass der Patient eine Entscheidung trifft, die für ihn gut ist, wo er hintersteht. Weil diese Entscheidung beeinflusst seine Genesung. Wenn er das Gefühl hat, wenn ich jetzt Wasser trinke, dann werde ich geheilt und er glaubt da ganz fest dran, vielleicht findet es so statt. Der Glaube kann Berge versetzen.
Da wird natürlich dann der Arzt auch zum Coach.
Ja.
Und nicht nur zum Auftraggeber von irgendeiner Pharmaindustrie oder so, sondern er bleibt eigentlich eher im Hintergrund und unterstützt das, was der Patient überzeugt ist, dass ihm das hilft.
Mhm, genau. Also das fände ich eine gute Entwicklung, wenn das so wäre. Ich meine, die erfahrenen Ärzte, die machen das so, weil sie einfach zu viel Erfahrung haben. Die unterstützen ihre Patienten auf ihrem persönlichen Weg. Oder sie lassen sie auch aus dem Leben treten, wenn da nicht mehr so viel Hoffnung ist oder so, und lassen und beeinflussen sie nicht mehr nochmal ganz viele diagnostische Maßnahmen zu haben, sondern die lassen sie dann auch los, wenn es an der Zeit ist. Die haben einfach die Erfahrung, das hat ein junger Arzt noch nicht, ne? Aber wir waren ja im Wandel, also wir waren im Wandel, Franziska, und wir schweifen immer wieder ab, aber du hast ja gesagt, dass wir ganz viele Themen finden können innerhalb dieses Themas. Ja, wir sind im Wandel, und ob jetzt das ein besonders großer Wandel ist in dieser Zeit, in der wir uns befinden, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube, wir hatten schon sehr, sehr viel Wandel auf der Erde und haben jetzt wieder einen größeren Wandel, weil wir jetzt irgendwie gucken, wo geht's denn jetzt noch hin? Arbeiten wir dann nur wenige Stunden? Wer übernimmt die ganze Arbeit? Machen das alles Maschinen? Was passiert mit dem Geld? Haben wir digitales Geld nur noch oder haben wir noch anderes Geld? Was passiert? Also es scheint sich sehr viel zu verändern, auch in dieser Hinsicht, dass künstliche Intelligenz haben wir. Alles, das ist natürlich ein starker Wandel, ein schneller Wandel. Unsere Vernetzung ist ein schneller Wandel. Also in der heutigen Zeit, weiß ich nicht, was meinst du? Wandeln wir uns heute schneller als früher?
Ich vermute, dass die Beschleunigung zugenommen hat, aber der Wandel als solches gab es schon immer. Mhm. Und vielleicht haben wir auch den Anspruch, dass wir wissen möchten, wie sich alles wandelt, aber vielleicht brauchen wir das gar nicht zu wissen, sondern einfach mit in den Flow zu gehen und eben im Innern zu entscheiden, was passt zu uns. Und wir müssen auch nicht alles mitmachen.
Das ist richtig. Da kommen wir wieder zur Individualität. Schauen wir selber, was mein Innerstes dazu sagt. Muss ich dazu Ja sagen? Kann ich eine eigene Meinung haben? Kann ich alles anders machen oder etwas anders machen? Ich finde, wir Menschen in dieser Zeit, wir sollten herausfinden, was für uns das Richtige ist, und das auch tun, dahinter stehen, Mut haben zur eigenen inneren Führung. Aber das kannst du wieder nur, wenn du ein bisschen Yoga machst oder meditierst, ne? Dann hast du wahrscheinlich mehr Mut und auch mehr Klarheit. Vielleicht kann man es auch anders haben, ich weiß es nicht. Das ist halt der Weg, den ich kenne.
Ich habe kürzlich eine schöne Definition von Freiheit gehört. Das passt nämlich dazu. Und Freiheit ist nicht zu machen, was wir wollen, sondern Freiheit ist auch zu entscheiden, was wir nicht machen wollen.
Richtig. Absolut, stimme ich dir absolut zu, Franziska. Sehr gut dieser Satz.
Wollen wir schauen, was wir für 3 Punkte aus unserem Gespräch nehmen können?
Franziskas 3. Erfassen, führen, wirken.
Fällt dir gerade ein Punkt ein?
Ja, ich würde sagen, wir Menschen waren schon immer im Wandel.
Und der zweite Punkt ist, gleiche die Resultate von einer Studie ab mit deiner Intuition und gleiche es auch ab mit der Stichprobe.
Sehr gut. Naja, hab den Mut zum Wandel und höre auf deine innere Stimme.
Das klingt doch gut. Liebe Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, und wir freuen uns über weitere Abonnements und bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich finde, schreibt uns ruhig mal, wie euch der Podcast gefällt, und schreibt auch, ob ihr euch andere Themen wünscht, weil wir quasseln ja gerne und uns fällt auch zu deinem Thema was ein. So, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Tschüss.
Mal.
Tschüss.
Wild und anders. Mit Franziska Schnebeli und Dr. Hascha Gramminger. Die zwei verbinden Unternehmenserfolg und Gesundheit. Klassisches Management mit Kreativität. Durch eigene Methoden, jahrelange Erfahrung, innovative Ideen. Hascha und Franziska sind zusammen wild und anders. Denn Veränderung braucht Leidenschaft. Wild und anders.